Das kleine Fernsehballett wird Ihnen präsentiert von den Fernsehballett Ultras, weil deren Mitgliedschaften machen überhaupt erst möglich, dass es uns immer noch gibt. Ultras sind also richtige Helden und richtige Helden bekommen natürlich extra Content und Mitbestimmungsrecht am Podcast und dann noch die ganze Folge als Video, denn sie retten den Podcast. Also sagen jetzt bitte alle, yay Ultras!
Yay Ultras!
So, und jetzt geht's weiter mit einer ziemlich sicher sehr guten neuen Folge.
Möchtest du dir noch Sachen aus den Zähnen rausmachen?
Nee, ich mache Haut von meinen Fingern ab.
Ah, so rum.
So, hi,
na? Na, hast du gemerkt, dass ich das heimlich schon gefilmt hatte wieder, ne?
Ja.
Ich kann dich gar nicht mehr.
Ja, ich sag gar nichts mehr. Bevor du nicht offiziell sagst, das Fernsehballett möge beginnen, mach ich nichts mehr.
Mein Signature-Satz am Beginn jeder Folge.
Ne, mir wäre es lieb, wenn das so anfangen würde, damit ich weiß, wann wir wirklich on air sind.
Wir hatten schon mal früher so einen Satz, der lautete, Sarah, wir müssen reden, aber der ist irgendwann verloren gegangen. Ich glaube, den mochtest du auch nie so richtig.
Ich mochte den nie, weil der hinterlässt einen so, ja, du kannst ja gar nichts zu sagen, weißt du, das ist so ein okay, let's do it.
Naja, der hat dich vor allem unter Druck gesetzt, dass du am Anfang irgendwas sagen musstest.
Ich kann immer irgendwas sagen, am Anfang, ja, in der Mitte, am Ende. Ich hatte nur das Gefühl, es ist wie so eine Frage, ohne eine Frage zu sein. Es ist, als wenn man so ein Fragezeichenschild hochhält und dann muss man raten, was wohl die Frage war und was eine angemessene Antwort sein könnte. Und ich weiß nicht, ich finde, wir sollten das Fernsehballett möge beginnen. Können wir doch mal versuchen? Du hast doch nicht umsonst die Elmar Dingsi-Stimme.
Gunsch, Elmar Gunsch.
Gunsch.
Das Fernsehballett möge beginnen.
Guten Abend, verehrte Zuschauer. Die 1 Million.
I'm pregnant.
Möchtest du diese Hose haben?
Winter is coming.
Das kleine Fernsehballett.
Say my name.
Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier.
Eine tolle Stimmung hier, das freut mich.
Hi, mein Name ist Sarah Kuttner und das ist
Stefan Niggemeier und zusammen sind wir
das kleine Fernsehballett.
Ganz lippensynchron wegen Delay und wir sind schon wieder remote, weil du keine Zeit hast, du musst dauernd im Fernsehen sein und in anderen Podcasts und
Lesungen muss ich machen vor allem.
Lesungen? Was denn für
Bitte
Lesungen?
Bitte lass uns das mit den Professionellen weitermachen. Mm. Also wir sind das kleine Fernsehballett, pipapo.
Wir reden über Fernsehen.
Wir sprechen über Fernsehen, pipapo. Heute sprechen wir über den Babo, denn wir sind nur die Schabos. Und zwar läuft das auf Netflix und dann sprechen wir noch über die Lochis, denn die sind auch die Schabos. Nein, Teenage Dilemma, eine Dokumentation über die ehemaligen Lochis, no offense. Und dann im Mitgliederbereich, wo man diesen Podcast auch als Video sehen kann und damit auch mein neues Mikrofon, worüber wir gleich sprechen, machen wir doch, ne? Du hast gar nicht bestätigt, was ich per SMS vorgeschlagen hatte, fällt mir gerade ein. Das machen wir. Okay, cool. Weil das mit den Hausaufgaben so ein bisschen nervt, darüber reden wir auch im Darkroom, habe ich beschlossen. Ah, Stefan hat eine andere Meinung. Stefan kann heute leider nicht reden. Werde ich Neues von Mark Ruffalo-Ton erzählen und wie verwirrenderweise der Film, den ich gesehen habe, krasse Parallelen zur zweiten Staffel der Katzenberger-Doku hat. Boom!
Wie viele Leute jetzt vor ihren Empfangsgeräten sitzen und an der Stelle, wo du sagtest, Stefan kann heute nicht reden, kommt heute nicht zu Wort, geschrien haben, heute? Ich habe meine Hausaufgabe gemacht.
In deinem
gemacht.
Kopf waren das mehr Leute als tatsächlich vor den tatsächlichen Empfangsgeräten, aber
Ich habe eine Hausaufgabe gemacht.
Du hast eine Hausaufgabe gemacht? Ja. Ich habe extra das vorgeschlagen, was ich gesagt habe, damit du keine machen musst und ich eigentlich auch nicht.
Ja, aber ich fand es so ein bisschen doof, dass wir den Leuten sagen, bitte schlagt uns Hausaufgaben vor und die Leute schlagen uns Hausaufgaben vor und wir sagen dann, wir machen gar keine Hausaufgaben. Und weil
ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass jemand welche vorgeschlagen hat. I know.
Und weil einer von uns beiden sich ja auch gegenüber unseren Ultras verpflichtet fühlt, habe ich eine Hausaufgabe gemacht. Ich habe auf mehrfachen Wunsch die neue...
Von uns beiden, wer ist denn wohl der eine, der sich den Ultras gegenüber verpflichtet fühlt?
Das muss an dieser Stelle aus rechtlichen Gründen, aus emotionalen Gründen, ehrlich gesagt, aus beziehungstechnischen Gründen...
And with a grain of salt.
Muss es... No. Completely salt free.
Jedenfalls, deswegen hast du eine Hausaufgabe gemacht.
Sarah, wir dürfen nicht am Anfang postulieren, dass das jetzt der professionelle Teil ist, weil Leute da jetzt...
Also so stimmt, das ist ja immer noch im professionellen Teil, das hatte ich nur vergessen. Sorry, alles klar, im Ultrabereich, den Sie betreten können auf kleinesfernsehballett.de, hat Medienjournalist Stefan Niggemeier eine Sendung besprochen, die vom Publikum gewünscht wurde, und zwar handelt es sich dabei um
Kurzstrecke mit Pierre M. Krause, worüber wir schon mal geredet haben, aber der wieder da ist. Und aus Gründen haben verschiedene Leute, die ohnehin auch damals schon ein bisschen unzufrieden waren mit unserer Nichtbegeisterung für Pierre M. Krause und die Kurzstrecke.
Ich erinnere mich.
Haben Leute gesagt, aber jetzt bitte nochmal gucken. Und dafür gibt es gute Gründe und das habe ich gemacht. Und dazu kann ich dann hinterher, also im Ultrabereich, sage ich dazu was.
Jetzt habe ich fast das Gefühl, dass wir das hätten zusammen besprechen sollen. Willst du dir das nicht noch Just Saying aufheben für die nächste Woche und dann gucke ich das auch noch?
Nein. Nächste Woche gucken wir andere Sachen.
Wie streng du heute bist.
Ja, ja. Einer,
es ist Sonntag,
muss ja,
Stefan.
Einer muss ja der Erwachsene sein.
Nein, niemand muss der Erwachsene sein. Das erzählt einem das Leben, seit wir geboren sind. Stellt sich raus, niemand muss der Erwachsene sein, weil weißt du warum? Niemand ist erwachsen.
Ich schneide mir schnell ein Stück von meinem Mini-Stollen ab.
Das ist so cool, dass du dir selber Mini-Stollen mitgebracht hast, weil ich war gerade im Stollenland. Ich war ja in Dresden lesen unter anderem.
Ja.
Und da war Stollen-Action ohne Ende. Nur verachte ich Stollen super hart. Deswegen habe ich keinen gekauft, habe aber überlegt, für meine Familie was zu kaufen, weil die mögen das. Aber dann muss der aus dem Erzgebirge sein und was weiß ich, wo, ob das das gleiche ist in Dresden wie aus dem Erzgebirge. Wahrscheinlich nicht. Ich finde, das schmeckt wie eine süße Stulle, wie so Mischbrot, so grau, süßes Graubrot mit kleinen Hassbomben drin.
Ah, du magst keine Rosinen, oder?
Wie kommst du denn darauf? Kleine Hassbomben ist gut, ne? Fällt mir gerade auf.
Ja.
Ja, aber du magst das.
Ich mag das, ich raste jetzt nicht komplett aus, aber ich mag das und dies ist jetzt so eine Variante mit Bratapfel-Marzipan. Ich bin eigentlich auch gar kein so großer Marzipan-Fan, aber irgendwie als Teil, ich mag, also ich könnte jetzt gar nicht für den Stollen als solchen werben oder schwärmen.
Okay. Aber ist für dich einfach nur ein Stück Kuchen.
Mhm. Ja, exakt. Aber ein Stück Kuchen.
Es gibt Leute,
was man halt nur so November frühestens und dann Dezember isst und deswegen.
Ja. Also es gibt ja auch eine starke Lobby für Stollen. Ich versuche einfach daneben zu stehen und schlecht gelaunt drauf zu gucken.
Am besten ist eigentlich so ein bisschen zu trockener Stollen, auf den man dann zum Ausgleich so eine dicke Schicht Butter drauf schmiert.
Ah, und Marmelade, nur um es
wieder auszuprobieren. Ja, gut, da geht auch. Ich kenne es nur mit Butter, aber auch da denkt man schon so, also es schreit einem, also es braucht gar keinen Nutri-Score, der irgendwie da noch eingeblendet wird. Den sieht man schon.
Ja, wobei ich meine, jetzt lass mal ganz ehrlich sein, im Grunde ist alles auf der Welt geil, wenn man da Butter drauf macht und wahlweise noch Nutella da oder Leberwurst. Ich weiß, da scheiden sich die Geister, das kann man doch nicht doppelt machen.
What? Ich würde jetzt auf den Stollen keine Leberwurst machen, aber sonst hast du komplett
recht. Nee, ich meinte jetzt für andere unattraktive Kuchen, die wie Graubrot schmecken.
Ja.
Ich finde, gerade auf den Stollen ging es sogar noch. Auf den Stollen könnte man noch Leberwurst drauf machen, weil es eben nur wie ein Graubrot schmeckt. Und ich sag nur Graubrot, falls Westdeutsche zugucken, weil eigentlich heißt das Mischbrot in meiner Welt.
Ja, mit Ü.
So, aber gut, dass wir den professionellen Teil gemacht haben. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass es uns direkt wieder aufgewertet hat. Können wir dann ganz kurz zu dem Teil kommen, wo ich zugebe, richtig unprofessionell gewesen zu sein heute?
Mhm.
Ich bin extra ein bisschen früher aufgestanden, obwohl Sonntag ist, weil ich dachte, komm, ich muss mir noch die dritte Folge von den Lochis, die nicht die Lochis genannt werden möchten, angucken. Das schulde ich dem Volk und dem Ultrabereich. Wollte mir dann auch noch Notizen machen und pipapo und saß hier also in meinem Kinderzimmer und dann habe ich mein Eismikro gesehen. Mein Schaumeis, was Christoph mir mitgegeben hat. Und anstatt das zu machen, was ich alles gesagt habe, habe ich Kylie Kelsey Podcast gehört. Mit Mom Kelsey, die gerade in Disneyland sind, und habe aus meinem Schaumeis, was Christoph mir mitgebracht hat, das versprochene Mikrofon gebaut. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es dennoch ein Dienst an den Ultras ist. Denn die sehen das und werden hoffentlich die beste Zeit ihres Lebens haben und vielleicht verzeihen, dass ich nur zwei Folgen Lochis geguckt habe.
Abgesehen davon, ich sehe das ja auch. Und wenn irgendjemand jetzt die beste Zeit seines Lebens hat, dann ja wohl ich. Und ich sehe das alles ohne Ultra.
Ist ein Dienst an dir.
Ja, ja, ja.
Cool, ich war gar nicht unprofessionell. Ey, ihr seid alle jetzt so traurig, weil ihr das nicht sehen könnt. Geht aufs kleinefernsehballett.de, werdet Mitglieder, werdet Ultra, kommt in den Darkroom, wo wir manchmal nicht wissen, worüber wir reden, aber man kann die ganze Zeit sehen, wie niedlich wir aussehen.
Genau, und das kann man die ganze Zeit über Spotify und dafür muss man jetzt nicht bei Spotify nochmal bezahlen, und aber bei uns. Und dann kann man sich die ganze Folge und den Bonusbereich und alles als Video angucken. So,
bam. Ich soll dich von allen grüßen.
Ich auch.
Ich war ja Leipzig-Dresden lesen und jetzt am Anfang in den ersten zwei Lesungen war ich ja noch so, what? Wie konnte das passieren? Aber lauter Ultras, die stellen sich brav an, die nennen brav ihren Doppelnamen, die wissen manchmal nicht, ob ihr Name mit Bindestrich geschrieben wird. Leute, nur falls ihr nicht sicher seid, Mel Katharina, Sebastian Katharina mit Bindestrich und TH. können wir uns ja aussuchen. Und ich soll dich grüßen von allen. Und jetzt ganz kurz, ohne Quatsch, diese parasoziale Geschichte, die wir da gemacht haben, maybe it's too deep. Weil da, ich fühle das, Stefan, da stehen Leute und glotzen mir ins Auge und sagen, mir ist gestern der und der weggestorben. Wir sind nur des, literally, so eine Mail habe ich bekommen, dass ein sehr, sehr guter Freund von jemandem gestorben wäre und dass sie und ihr Mann ausschließlich überlebt hätten, weil die zum Runterkommen Fernsehballett gehört haben. Und dann natürlich auch die ganzen Sebastians und Katharinas, die keine Traumata haben, sondern sich einfach nur irgendwie zu Hause fühlen hier. Und ich fühle das inzwischen auch, Stefan. Ich sitze auf der Lesung und habe das Gefühl, ich weiß nicht, ich sehe an euren Gesichtern, wer richtig deep drin ist. Und die geben mir Sicherheit und Liebe.
Was ich seit vielen Minuten sagen will, ist, wir haben auch einen Sebastian aus Dresden von deiner Lesung auf dem Anrufbeantworter. Ah. Und auch eine, also ich spoilere es jetzt mal noch nicht. Es sind Menschen, die auf deinen Lesungen waren, auch auf unserem Anrufbeantworter. Und insofern schließt das ein bisschen an. Also wir haben einen sehr langen Anrufbeantworter heute. Und ich weiß, dass es Leute gibt. Es gibt jemanden auf Spotify, der im Grunde jede Woche moppert, dass wir erst bei Minute 35 anfangen, über das Fernsehen zu reden. Und ich bin manchmal auch am Überlegen, wann ist es zu viel und nervt Leute, das mal abgesehen davon, dass die halt auch vorspielen können. Man muss ja nicht das komplett irgendwie sich anhören. Aber was ich diese Woche gemerkt habe, was das, weil es wirklich so eine Community ist. Leute wollen irgendwas sagen zu dem, was wir gesagt haben. Oder wozu wir nichts gesagt haben oder wo wir was sagen sollten. Und dieses Bedürfnis und dieses Gefühl von so einer Familie, und also dafür liebe ich dann den Anrufbeantworter und dafür ist er diese Woche ein bisschen länger.
Ja, das möchte ich eins dazu sagen, weil wir haben uns schon wieder so lange nicht gesehen und wir sehen uns jetzt immer hier nur remote und danach quatschen wir manchmal noch eine halbe Stunde und haben ja gerade eine parasoziale Beziehung quasi.
Höchstens.
Aber ich lag gestern im Bett und habe genau das über den Anrufbeantworter gedacht. Ich dachte, boah, der frisst immer so viel Zeit. Ist der es wirklich wert? Dann geht's ja auch nicht immer um Fernsehen. Und dann dachte ich, ja, aber das ist, glaube ich, der Punkt, warum wir uns alle so verbunden fühlen, weil wir die Stimmen hören. Wenn das nur per E-Mail wäre, wäre das vielleicht ähnlich, aber dann würden wir es nicht lesen oder seltener. Und das ist, glaube ich, der Teil, der uns alle verbindet, dass wir uns alle gegenseitig hören, jeder kann was sagen und so. Ja, cool. Also vielleicht müssen wir trotzdem kurz halten oder ihr müsst euch ein bisschen kürzer halten.
Ja, ich schneide das ja auch schon ein bisschen zusammen.
Ja, ich weiß, also deswegen. Ja, aber du musst ja auch nicht so viel Arbeit haben. Okay, wollen wir dann einfach direkt zum Anrufbeantworter oder haben wir noch andere coole Sachen?
Die andere coole Sachen reden wir dann im Darkroom, wenn uns welche einfallen. Achso, ich wollte eigentlich ein bisschen über Wien reden, aber das muss man jetzt nicht machen. Wir machen jetzt erstmal den Anrufbeantworter.
Ja.
Hey, du, hör zu, ich weiß, du bist echt nett. Hier ist der Anrufbeantworter vom kleinen Fernsehballett.
Hallo, hier ist Christian, der Mitarbeiter. Ich wollte nur sagen, ich lebe noch, ich bin auch noch da. Ich bin auch Ultra und überhaupt in alles. Es gab einfach nichts zu tun. Ich warte drauf. Nein, und vor allen Dingen, ich habe die Angewohnheit, wenn ich zur Therapie fahre, dann höre ich euch. Das ist gut für mich. Das ist wie mit Freunden beisammensitzen und auch wenn man mit der Therapie fertig ist, es reicht für die gesamte Strecke hin und zurück. Aber meine Therapie ist immer montags abends. Das heißt, ich höre eure Folge, möchte meinen Senf dazu geben, weiß aber, dass ihr montags aufzeichnet. Dann so, oh nee, okay, das ist dann hören die das erst in 2 Wochen und wissen sowieso nicht mehr, worum es geht. Sorry, Sarah.
You're right.
Ja, und so ergab sich das.
Gott, wie gut die uns kennen, ne? Ist das furchtbar.
Ja, es ist ganz toll. Also ich liebe alles daran. Also Christian, vielleicht muss man das kurz erwähnen, ist unser Mitarbeiter geworden, weil er irgendwann angeboten hat, den Kram zu gucken, der uns vorgeschlagen wird, den wir aber nicht gucken wollen. So eine Art Ersatzgucker oder auch Vorprüfer zu sein.
Ach, das war dessen ursprünglicher Job. Mhm. Ah, na das hatte ich vergessen, wie gut, dass wir so jemanden haben. Ja. Geil, lass den gleich nochmal nutzen. Erzähl weiter, Entschuldigung. Das war dessen Job.
Genau.
Ah ja, da hat er recht. Wir haben dem auch keine Aufträge rübergeschanzt. Kein Wunder, dass er nicht gearbeitet hat. Haben wir den trotzdem bezahlt?
Ist
der fest angestellt bei uns oder so ein Provisionsding?
Wir haben dem nicht weniger gezahlt als früher. So möchte ich es formulieren.
Okay, cool. Er klang, und nur mal kurz unter uns, er klang aber auch weder sauer noch sowas.
Ich
denke, egal was wir dem bezahlen, wird das klar gehen. Okay, cool. Christian ist wieder da. Yay!
Hallo, hier ist Anne aus dem Archiv. Also wenn Sarah jetzt Poor Things gesehen hat, was der erste Film war, an den ich gedacht habe, als sie das gesagt hat mit Mark Ruffalo, mit dem Telefon, wie auch immer, wird Sarah vielleicht auffallen, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, dass in sehr, sehr vielen, gerade Reality-Shows, die Musik aus dem Film eingespielt wird. Ähnlich wie bei, bei Severance, genau. Also das ist auch so ein Thema, was viel aufgenommen wurde auf einmal. Und ich bin sehr froh, dass Sarah jetzt Swifty ist, weil ich war sehr angestrengt im Oktober, nachdem das neue Album rausgekommen ist, weil da habe ich zu viel TikTok geguckt und da ging es sehr ab und das war nicht schön. Ich gehe da jetzt nicht rein und sage, bitte fall nicht in dieses Kaninchenloch, weil es war nicht schön. Spiel lieber die Songs auf Ukulele, ich kann dir da helfen. Ich weiß, welche Songs man gut spielen kann und welche gut sind.
So viele Sachen, die ich sagen muss. Erinnere mich an den Satz Anne aus dem Archiv. Also pass auf, Anne, es ist zu spät. Ich bin ja nur genau wie du aus dem gleichen Grund vermutlich zur gleichen Zeit Swiftie geworden. Glaubst du ernsthaft, dass ich erst vor einer Woche angefangen habe? Ich war aus Versehen im TikTok beziehungsweise bei YouTube Shorts, also etwa 5-6 Wochen behind. Daher habe ich ja nur den schlimmen Opalite und Fate of Ophelia und all den Schüssel. Ich kann den Tanz inzwischen so gut wie durchgängig. Also erstens, too late. Zweitens, die Musiken, das hat Christoph neulich gesagt. Wir gucken irgendwas und er sagt, das ist die Musik von Severance. Ich wusste gar nicht, dass man das darf. Ist das nicht, kann man so Identity-Musiken klauen für andere Sachen?
Ja, muss man dafür bezahlen.
Ah ja, stimmt. Cool. Die letzte Sache, die ich sagen wollte, ich habe in Leipzig eine Anne getroffen, bei Thalia, glaube ich, weil ich habe bei jedes Mal einer Thalia gelesen, die mir günstigerweise dann als Danke Socken, Faultiersocken, Stefan, ich habe sofort an dich gedacht, aber es ist leider nicht deine Größe. Oh, naja, Socken haben die mir geschenkt und kleine Lego-Geschichten. Und dann kam eine Anne zu mir und meinte, hallo, ich bin Anne und ich arbeite auch im Archiv. Und jedes Mal, wenn wir Anne aus dem Archiv sagen, würde sie ein bisschen über die Maßen aufgeregt. Und das war so niedlich. Ist schon Ende der Geschichte. Aber ist das nicht toll, dass da draußen in Archiven Annes rumsitzen, die jedes Mal so ein bisschen zucken?
Super toll.
Hallo, hier ist Carina Katharina. Ich bin ganz begeistert, dass Sarah jetzt aus Versehen Swifty geworden ist, weil mir ist das Gleiche vor ein paar Monaten passiert. Ich komme allerdings von der anderen Seite. Ich bin immer schon Football-Fan und habe deswegen mitgekriegt, dass sie im Podcast von Jason und Travis Kelce war und habe mir den angeguckt und war völlig verzaubert, weil die 2 Stunden lang so toll ist und auch mit den anderen so toll agiert und so verliebt ist. Und die Musik finde ich jetzt auch eher so mittel. Die alten Lieder kenne ich wahrscheinlich alle gar nicht so richtig. Das Neuere finde ich ganz schön. Aber so bin ich da auch in dieses Rabbit Hole reingefallen, wie Sarah, und sagt, habe mir jetzt schon mehrere Podcast-Folgen auch von den beiden Brüdern angehört und finde vor allen Dingen auch Kylie Kelce so toll mit ihrem Podcast. Also ich kann das gut nachvollziehen und bin ganz begeistert, dass es noch jemandem anders so geht, weil mein Mann, der rollt nur mit den Augen und sagt, was machst du da eigentlich die ganze Zeit? Hallo, hier ist nochmal Carina Katharina. Ich habe doch das Wichtigste vergessen zum Thema Taylor Swift, beziehungsweise dem süßen Jason Kelce. Auf Amazon läuft eine Dokumentation über das letzte Jahr von Jason Kelce als Footballspieler. Und da kommt auch die ganze Familie drin vor.
Was ist denn jetzt passiert?
Ich bin jetzt sauer. Die hat so viele Sachen angesprochen, die ich auch sagen wollte. Zum Beispiel habe ich extra aufgeschrieben, also pass auf, ich habe ja letztes Mal schon zugegeben, dass ich nicht zugehört habe oder nicht aufgepasst habe, als du von Jason Kelce gesprochen hast. Und dann bin ich ja selbstständig in genau dieses Rabbit Hole gefallen. Ich bin bei Taylor schon wieder weg, auch weil ich inzwischen klitzekleine Bedenken habe, ehrlich gesagt. Weil eine YouTube-Tante, der ich folge, die ich für wirklich gut halte, hat so ein paar Conspiracy-Sachen, so ein Video gemacht über die, was innerhalb von zwei Stunden plötzlich schwarz war. Und dann hat sie es nochmal gemacht und dann war es wieder schwarz. Und dann dachte ich so, oh, Taylor Swift, so geil die ist, die hat natürlich auch die geilsten PR-Leute. Ich glaube, ganz sauber ist das auch nicht, was die da machen. Aber das weiß ich nicht. Aber vor allem bin ich ja über Taylor genau zu Travis gekommen, den ich bedeutend niedlicher finde als Jason.
Ist ja und auch eher so der klassische, den alle
ja, cool sind. Wenn wir beide in der Familie heiraten müssten, dann wäre das, du würdest den Jason, ich den Travis und dann wären wir nämlich Kylie und Taylor. Aber vor allem bin ich jetzt super tief im Kylie-Ding drin. Alter Falter, bester Mensch auf der Welt bisher, besser als mein Mann. Das darf ich nicht so laut sagen, hinter dieser sehr dünnen Wand liegt Christoph, wir müssen leise reden. Aber ich finde die so unfassbar toll. Deren Fresse zu dem, was die sagt, macht mich glücklich, lesbisch, alles. Kylie Kelce, Alter Falter, ich finde die so super. Not Gonna Lie heißt der Podcast, kann man auf YouTube, man muss den gucken, man darf den nicht hören, weil die hat so ein tolles Gesicht dazu. Ja, da bin ich jetzt auch mittendrin und deswegen wollte ich vorschlagen, ob wir die Kelsey-Doku sehen wollen, über die dauernd gesprochen wird.
Ja.
Und jetzt wollte ich, aber jetzt bin ich nicht mal die Erste, die das vorschlägt. Ich habe extra geguckt, wo das ist, nämlich auf Prime, aber das hat sie auch schon gesagt.
Unsere Ultras, unsere Hörerinnen sind einfach zu gut. Im Grunde können wir auch einfach nur, also demnächst spielen wir nur noch den Anrufbeantworter ab und selber machen wir gar nichts mehr. Ach, sorry. Dieses
es lohnt
Gesicht.
Sich jetzt richtig Ultra zu sein, weil ich hier einen Hackfressen-Potpourri anbiete.
Jetzt leck an deinem Eis und dann ist wieder gut. So.
Ja, okay, aber lass eine Ultra-Katharina.
Bitte, was? Sorry.
Ich wollte sagen, ja, lass uns die gucken, weil ich will gucken, ob man Kylie sieht, denn ich war im Prozess dabei und die war wirklich sehr bemüht, nicht zu sehen und die ganze Zeit fuck, fuck, fuck aus dem Hintergrund zu rufen. Also wir werden es aus verschiedenen Bedürfnissen heraus gucken.
Bei welchem Prozess warst du dabei?
Ich weiß, in irgendeinem Podcast hat sie erzählt oder die hat einen Podcast, während das gedreht wurde oder irgendwie so und die musste da mitmachen, weil sie ja die Frau
so,
von ihm ist und
aber
der
nicht,
will
nicht,
das halt.
Aber nicht Prozess im Nein. Sinne von Gerichtsverhandlung.
Nein, in dem Prozess des Filmens, keine Gerichtsverhandlung, nicht an dieser Stelle, nein, nein, nein.
Ich sitze vorm Fernseher um 8:45 auf einem Montag und schaue Next Gen Chef, weil es nichts anderes gab und ich habe eine kleine Begeisterungsserviceleistung, vor allen Dingen für Sarah. Wenn man mal wieder Ja, Chef hören will und Nein, Chef und verstanden, Chef, nach The Bear ist das wunderbar. Außerdem ist es wie Project Runway, nur in der Küche. Ich bin erst bei Minute 26, aber jetzt schon schwer begeistert und möchte das gern als Auftragsliebe einmal auf dem Abi lassen.
Schön, schön.
Wollen wir das gucken oder ist das was wir mal Christian, wobei es klingt irgendwie toll, Project Runway und Essen, kann da nichts falsch sein daran.
Können wir gerne auch gucken. Ja,
ja, dann machen wir nächste Woche große Karwoche, Kelsey und Kochen.
Ja.
Ist doch geil.
Ja, ja, cool. Wir müssen auch vielleicht die neue Apple Plus Serie mit Rhea Seehorn gucken, Puribus, von dem Erfinder von Breaking Bad und Better Call Saul. Aber
ja, oder weil Karwoche ist, machen wir Kelsey Kochen und Katzenberger.
Was ist denn bei Katzenberger?
Die zweite Staffel von deren Doku-Soap, die dazu geführt hat, dass ich nach 15 Minuten deren Instagram-Nachricht geschickt habe, weil ich bin, aber darüber reden wir ja im Ultrabereich, inwiefern das mit Mark Ruffalo einhergeht. Aber gut, wir können auch die guten Sachen gucken, die du sagst,
na,
die nicht zur Karwoche passen.
Wir schauen mal. Was übrigens wirklich lustig ist, ich trage für alle Leute, die es jetzt nicht sehen als Video, ich habe so ein schwarzes T-Shirt an unter einem Hoodie und ich habe aber auf meinem Computermonitor so ein paar Staubflecken und ich denke jetzt die ganze Zeit, dass ich irgendwie weiße Krümel auf meinem T-Shirt habe, aber sie sitzen auf dem Monitor, sehr, sehr verwirrend.
Ich kann das sehen und du bist rappelschwarz. In der Mitte ist rappelschwarz, nicht ein Fussel.
Aber lass mich noch 3 Stücke Stollen essen und dann gucken wir noch mal.
Hallo, hier ist Dani Katharina. Stefan, ich bin empört. Doch nicht einfach alles Lob, was ihr bekommt, wegschneiden aus dem Anrufbeantworter. Das geht so nicht. Also ich beantrage im nächsten Anrufbeantworter, also entweder auf dem jetzt oder auf dem nächsten, alles Lob draufzulassen.
Die ist aber streng, die Dani, aber gefällt mir gut, aber ich gebe zu, dass es auch Sinn machte, was du letztes Mal gesagt hast. Es ist ein bisschen weird, wenn man sich nur... Ich hatte schon überlegt, ob man so eine Extra-Rubrik macht, wo nur das Lob drin ist, aber ich weiß auch nicht. Ich schlage einen Kompromiss vor.
Mhm.
Also das Kompromiss wäre sowas wie weniger und mehr von dem anderen. Also so, die Hälfte
das
halt.
Das mache ich ja eh schon. Ich schneide ja nicht alles Lob weg. Ich versuche das auch so ein bisschen in Absprache mit deiner Therapeutin, also um dann auch Gefühlshaushalt das ein bisschen zu regulieren.
Die hab ich auch
schon
lange nicht mehr gesehen.
Ist ein komplizierter Prozess, auch mit der Medikation und sowas. Aber da findet ein komplizierter Dosierungsprozess statt, wo Kompromiss eine ganz wesentliche Leitlinie ist.
Ich möchte was sagen, bevor ich es vergesse. Du wurdest zweimal gesichtet im Fernsehen von meinem Mann. der danach hart verliebt war. Und ich so, ja, schreibt ihm das doch. Nein, der kann der doch nicht gebrauchen. Dem schicken doch alle Leute sowas. Nein, dem schickt das niemand, weil alle denken, der weiß das. Jetzt hat er es nicht gemacht, jetzt soll ich weiter. Ich weiß nicht, wo du warst, ich weiß nicht, warum du da warst und was du gemacht hast. Das möchte ich gerne gleich wissen. Aber Christoph meinte, der ist so süß, der ist so richtig, man sieht richtig, dass der Ahnung hat. Mir fehlen die ganzen guten Worte, aber weißt du, der ist so seriös und gleichzeitig ist er aber so verschmitzt und man sieht, dass der irgendwie lieb ist. Und ich dachte so, hä, ich habe immer das Gefühl, dass wenn du im Fernsehen bist, bist du mehr seriös als... Aber er meinte, nein, 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 man sieht dann das in seinen Augen. Und der war richtig, der wollte dieses Schreiben, nur weißt du, er ist immer das Telefon aus oder so. Und er dachte, er geht dir auf den Sack, deswegen sage ich es dir. Du warst super, super niedlich und seriös und der war ganz verliebt. Und jetzt sag mir, was das überhaupt war, was du gemacht hast.
Also wo der mich zweimal gesehen hat, weiß ich nicht. Ich bin in einer Doku vom NDR, in einer ZAP-Doku, irgendwie wie links ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk oder so ähnlich. Weiß nicht, das ist nicht der genaue Titel, aber so ähnlich. Und? So eine
wie links ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk?
Musst du dir angucken. Antwort ist kompliziert.
Ist eine Schauempfehlung von mir. Kann Christian sich auch mal angucken und dann direkt auf den Anrufbeantworter sprechen, wie er es fand.
Ja, ich habe es auch noch nicht ganz gesehen und ehrlich gesagt, ich freue mich sehr über das Lob, weil das war wahnsinnig anstrengend. Das hat total lange gedauert. Oh. Wir haben da, glaube ich, 2 Stunden oder 1,5 Stunden gesessen und ich war ohnehin, wie üblich, bin ich vorher dann immer so ein bisschen nervös und schlaf dann schlecht und dann ist man sehr angestrengt und versucht 1,5 Stunden wie jemand zu wirken, der nicht schlecht geschlafen hat.
Tell me about it.
Und das war eigentlich ganz okay, glaube ich. Ich habe es mir jetzt, wie gesagt, ich gucke das dann selber nicht immer gerne, wenn ich da im Fernsehen bin.
Ich gucke mir das nie an, falls dir das hilft.
Ja,
ich weiß. Gemacht habe. Ich hoffe, es hat funktioniert einfach.
Aber es hat mir das auch nochmal deutlich gemacht. Das ist eine gute, aufwendige Doku. Das Ergebnis weiß ich nicht, aber die haben sich viel Arbeit gemacht. Aber das ist dann so Teil des Problems, weil die haben wirklich mindestens 1,5 Stunden mit mir gesprochen. Und du weißt natürlich in der Zeit, wo du da sprichst, am Ende werden da 3 bis bestenfalls 4 Sätze rauskommen. Das ist nicht mal dieses ganz krasse, dass dann am Ende nur so ein ganz kurzes Snippet ist. Und trotzdem denkst du die ganze Zeit, egal wie sehr du jetzt hier differenzierst und vielleicht 50 Minuten lang gute Sachen sagst, wenn du einer in der 51. Minute irgendeinen Bullshit sagst, der den aber genau in den Kram passt, ist das halt irgendwie drin. Also man ist schon sehr, sehr, sehr darauf angewiesen, dass die keinen Unsinn mit einem machen. Und das stresst mich dann halt auch, während ich da sitze. Und mir fehlt halt auch die Übung. Also ich mache das, ich bin ja manchmal in so Fernsehsachen und so, das war jetzt nicht das erste und auch nicht das 10. Mal, aber es ist trotzdem nicht so meine natürliche Umgebung. Insofern freue ich mich besonders, wenn Christoph...
Ja, also es war wirklich eine minutenlange Erklärung, warum du super gut warst. Ich kann ihm auch sagen, dass er es dir nochmal schreiben soll. Aber
auf den, gut,
das andere war, glaube ich, nur...
Sprachnachricht soll er mir schicken. Was war das andere?
Ja, das mache ich. Sage ich ihm, das andere weiß ich nicht. Ich glaube, das war nur über Eck. Da ging es um dich und vielleicht auch um KI. Ich weiß jetzt gar nichts mehr. Da wurdest du vielleicht nur zitiert bei irgendwas. Frage ich ihn nachher nochmal und dann sage ich dir, was das war. Ja. Ich hatte nur Angst, dass jetzt jemand auf dem Anrufbeantworter sagt, ich habe Stefan gesehen, dann ist wieder jemand zuerst.
Hi, Sebastian hier. Also, ich habe jetzt euer Werbeverding gehört und jetzt über Werbeverding gesprochen. Und jetzt habe ich Werbung gesehen auf Insta für Werwölfe, das Spiel zur Show. Und das ist halt das Werwölfe-Ding. Also es ist ja die Show zum Spiel und nicht die Spiel zur Show. Ihr wisst, was ich meine. Und die haben halt nicht mal irgendwie eine neue Packung dafür gedruckt oder so, sondern einfach nur das normale Werwölfe genommen und dann einfach nur den Werbeding drüber geschrieben, das Spiel zur Show, aber auf der Packung steht es nicht mehr drauf. Also sie haben sich nicht mehr Mühe gegeben, dabei irgendwie Leute zu verarschen. Und dabei ist mir eingefallen, dass es bei dieser Serie Damen Gambit, da gab es dann irgendwann auch ein Spiel zur Serie, da haben die aber zumindest ein Patent für gemacht, aber das Problem war, es war nicht mal Schach.
What?
Wenn ich das kurz erklären darf, weil ich die Fragezeichen, die dezenten Fragezeichen aus deinem Gesicht gesehen habe. Werwölfe gab es ursprünglich als Spiel. Also die Sendung ist die Sendung zum Spiel. Und jetzt
das. Aber das habe ich doch gesagt.
Er hat sich nicht über dich aufgeregt, sondern über die Art, wie dieses Spiel vermarktet wird. Das Spiel wird vermarktet als das Spiel zur Show.
Ah.
Und das ist natürlich, also ich hätte jetzt nicht ganz die Leidenschaft und Empörung da reingebracht, aber gerade deswegen fand ich es auch eine gute Nachricht auf dem RB, dass die sich das trauen.
Ja. Ich habe es geliebt, es war wie ein Auftragshass, der selber erledigt wurde von den Leuten. Beim Auftraggeben schon so gehasst, dass ich denke, gut, müssen wir ja nicht mehr. Nö. Wobei das, fürchte ich, so ein bisschen so ein gängiges Ding ist, denn ich glaube, dass das bei wenn du so Buch hast, ne, schreibst ein Buch, daraus wird ein Film gemacht, der Film wiederum bewirbt das Buch wieder und dann steht auf so einem Buch schnell so ein Zettel drauf, das Buch zum Film, obwohl es andersrum war. Aber da geht es halt einfach nur darum, beides so viel wie möglich zu verkaufen, finde ich in dem Fall okay, aber ich liebte auch die Energy. Ich habe ja gar nicht verstanden, worum es ging, aber die Energy hat mir so gut gefallen, dass ich hätte stundenlang zuhören können.
Genau, und zum Verstehen hast du ja mich. Also für Energy haben wir...
Ja, exakt, wir sind toll zusammen.
Ja.
Hi, hier ist Jutta Katharina und ich wollte schnell die Fragen zum Hund im Hintergrund auf dem AB von letzter Woche beantworten. Es handelt sich dabei um den bellenden Hund, bei dem bellenden Hund um eine schwarze Labradorhündin namens Mieze, die in einer WG wohnt mit einer Dackeldame namens Lisbeth und die immer sehr lautstark kundtun muss, wenn sie der Meinung ist, dass sich jemand unserer Haustür nähert. Und ich habe versucht, dem aus dem Weg zu gehen, damit eure Nerven nicht zu sehr strapaziert werden und es nachher heißt, okay, kein Autobahn, kein Kopfhörer und bitte auch keine bellenden Hunde im Hintergrund. Aber das ist mir offensichtlich nur so halb gelungen.
Das ist ein Missverständnis.
Wir hatten uns ja jetzt darüber nicht geärgert, richtig?
Nein,
wir waren ganz erregt.
Also das muss ich jetzt auch mal sagen, Hunde im Hintergrund gehen total klar, müssen aber natürlich vorgestellt werden. Das war die einzige Kritik. Wenn Hunde bellen, Tiergeräusche, alles fein, aber bitte einmal kurz den Elefanten oder den Hund im Raum ansprechen.
Ja, das ist wie wenn man auf dem roten Teppich mich interviewen würde und dann läuft Taylor Swift vorbei. Dann kann man nicht einfach weiter mich interviewen. Dann muss man einfach sagen, wow, wow, geh weg, what? Und so wünsche ich es mir, wenn Hunde da sind. Ihr seid süß, wir haben euch lieb, parasoziale Bindung hin und her. Wenn im Hintergrund ein Hund ist, haben wir den lieber, Punkt.
So, und wie toll und naheliegend und fantastisch, dass der Dackel Lisbeth heißt. Ich finde, Lisbeth ist glaube ich, auch als Hundename einer, der nur für Dackel geht. Aber eigentlich gibt es auch keinen Grund, Dackel was anderes zu nennen als Lisbeth. Also Liebe auch daran schon alles.
Ach, ich auch. Apropos Dackel, ich habe noch eine Empfehlung. Ganz schlicht, ganz schnell. Ich habe aus Versehen auf YouTube eine Dokumentation, halbe Stunde gesehen im australischen Fernsehen über einen Dackel, der auf Kangaroo Island, super hartes Terrain, verbummelt gegangen ist. Ein Pärchen hat da Urlaub gemacht, der ist weggerannt und ist fucking 560 Tage da ganz alleine durch die Gegend gerannt. Und dann haben die den, das ist so zauberhaft. Ich kann jetzt leider nicht genau sagen, wie das Ding heißt, aber es ist australisch irgendwie der Dackelhund. Und alle sagen, weil keiner es Dachshund aussprechen kann, das ist ganz toll, sagen alle Duschhound. Und man denkt die ganze Zeit, ich weiß nicht, ist das australisch und so. Und ganz am Ende der Doku, wenn alles fertig ist, gibt's noch wie heißt das, so Blooper Reel, wie alle sagen. Ja. Wie heißt das wirklich? Dachshund, Dachshund. Und das Tolle ist, dass die sich irgendwie für nicht Dusch oder Dachshund entscheiden. Aber du glaubst nicht, wie süß das ist, weil dann anfangen Farmer, die zu fotografieren, wie du in 1000 Kilometer entfernt nur so ein Schlappohr siehst, was übers Feld rennt seit 560 Tagen. Weißt du, alle denken, die ist tot, dann wird die gesichtet, dann versuchen die zu fangen. Das war die schönste Doku der fucking Welt und es spielen nur Dackel mit. Also das findet ihr schon irgendwie auf YouTube. Wenn nicht, provide ich vielleicht einen Link das nächste Mal.
Hallo, hier ist die Maike Katharina mal. Ich wollte nur zu den Werwölfen, zu dem Spiel was sagen. Das lieben Schulklassen, weil du kannst das halt auch mit 30 Leuten spielen und so ist jeder involviert und das macht, glaube ich, auch wirklich mehr Spaß, wenn das zeitnah passiert, dann dauert das halt eine Stunde oder sowas, aber in diesen langen Folgen, da habe ich mich auch noch nicht rangetraut, weil das stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor, gerade weil das eigentlich ein Spiel ist, was davon lebt, dass du an einem Tisch oder in einer großen Runde sitzt und dann das irgendwie einfach machst.
Ja.
Macht doch Sinn.
Ich kenne das übrigens, weiß gar nicht, ob ich das irgendwann erzählt hatte. Ich war vor vielen Jahren inzwischen bei so einer Google-Veranstaltung, wo so Journalisten eingeladen wurden. Wir waren in Helsinki, glaube ich. Und wo man so über die Zukunft des Journalismus und Internet und alles redet. Und da gehört es so zum Ritual, dass man abends dann zusammensitzt und Werwolf spielt in so einer Runde. Und das ist dann halt auch so ein Kennenlernding. Und ich bin ja ohnehin in so größeren Runden nicht so gut.
Und auch sehr streng beim Kartenspiel.
Naja, das ist ja jetzt noch, muss man ja auch.
Doch, doch, doch. Als wir mit Sandra dieses andere Witchy-Spiel gespielt haben und ich ihm auf die Mütze bekommen habe, weil ich vergessen habe, welche Karte, welche Farbe wir spielen, du bist sehr streng.
Du hast betuppt.
Ich habe nicht betuppt, ich habe es einfach nicht kapiert. Ich schwöre, ich war nur dumm.
Sarah, Sarah, du warst, wenn du nur dumm gewesen wärst, hätten wir alle kein Problem damit gehabt. Du hast, warst aber dumm und hast gewonnen.
Ja, gut, aber dafür kann ich ja nichts. Das ist ja dieses klassische Dumm der dummen Glück oder wie das heißt.
Ja, diese Kombination war gar nicht so. Ach so, ich habe hier doch noch eine 2.
Nein, aber ich, weil ich nicht wusste, dass man mit der 2 auch was machen kann. Das war so ein kompliziertes Spiel. Und Sandra war nicht so genervt von mir, wahrscheinlich, weil sie das Spiel vorgeschlagen hat und auf ihr die ganze Grundbelastung lag. Von wegen dir ist Sarah jetzt so dumm. Nichts macht Spaß, weil Sarah so dumm ist. Deswegen hat sie mich vielleicht lieb gehabt. Aber du warst echt hart angepisst von mir.
Na ja, klar.
Aber ich war nur dumm.
Okay. Jedenfalls war das bei Google, bei dieser Veranstaltung, war das so, dass es auch so anmoderiert wurde als die ganze Zeit schon so, und heute Abend spielen wir wieder wie immer Werwolf und voll das Psycho-Ding. Und ich war dermaßen genervt und eingeschüchtert von diesem ganzen Anlauf, dass ich natürlich einfach geschwänzt habe. Alle anderen haben dann gebondet übers Werwolf spielen und ich saß irgendwie auf meinem Zimmer und dachte so, ich will gar nicht Werwolf spielen.
Ja, aber du hast ein weiteres Mal mit dir selbst gebondet auf dem Zimmer.
Ja, und auch das Gegenteil davon.
I know. Aber zu deiner Verteidigung, ich habe eben schon, als sie sagte, dass man das Entschuldigung, in einer Schulklasse spielt, überlegt, ist das ein gutes Spiel, um Leute aneinander zu bringen, weil man muss ja auch die ganze Zeit misstrauisch sein und Leuten Sachen unterstellen und man, es wird einem immer das Schlechteste. Ich habe das Gefühl, dass das so eine kleine zarte Schulklasse und halt auch so Journalisten tendenziell auch auseinanderreißen kann. Man spielt ja auch nicht Therapy mit Fremden.
Ja.
Also so mal, ich habe das Gefühl, dass das Sachen kaputt machen kann.
Was ich übrigens weggeschnitten habe, was irgendjemand empfohlen hatte, in Großbritannien lief gerade Celebrity Traitors. Also das, die haben normalerweise, dass die Verräter, was in Deutschland ohnehin immer schon mit Promis war, haben die sonst mit Normalos gespielt und jetzt zum ersten Mal mit Celebrities und zwar mit super A-Klasse Celebrities. So Stephen Fry und jetzt fallen mir die anderen Namen nicht an, aber wirklich. Höchstkarätig besetzt und das ganze Land hat irgendwie da dran geklebt und konnte es nicht glauben, was da alles für eine Dynamik war. Ich glaube, legal kann man das hier nicht gucken. Ich weiß auch nicht, ob ich es gucken will, aber es kam so auch als Empfehlung, also großer Hype in UK darum, um dieses Spiel und wer da Verräter war und wen verraten hat und was das alles ausgelöst hat.
Ey, kurze Frage. Weil wir immer sagen, legal kann man das nicht mehr gucken. Ich sag das gerne noch für die nächsten 20 Jahre, aber ich weiß gar nicht mehr, ob sich Sachen vielleicht geändert haben. Kann man nicht mit so VPN alles auf der Welt gucken? Und VPN ist doch nichts Illegales, oder? Ich glaube, ich habe VPN. Ich weiß, klar, vielleicht sogar.
Ich glaube, bei den BBC-Sachen ist es nochmal schwieriger, weil man sich dann auch anmelden muss. Und ja, mit VPN kann man, aber es ist dann auch nicht legal. Nee, weiß ich ja. Okay. Also wie auch immer, wer es gucken will, kann es gucken. Ich meinte das jetzt auch weniger im Sinne von Achtung, er geht in den Knast, sondern mehr im Sinne von...
Nein, ich weiß, bei mir löste das nur das aus, weil wir das ja manchmal haben. Wenn man es hier nicht legal gucken kann, besprechen wir es nicht. Und dann dachte ich, sind wir vielleicht aus Versehen noch im Jahr 2000 gefangen, aber ich
frage
mal irgendjemand, der sich damit
auskennt. Ich meinte es jetzt eher im Sinne von, wenn jetzt jemand guckt und sagt so, das finde ich aber nicht, weil ich glaube, es gibt es jetzt nicht bei den normalen Plattformen. Ich glaube, es gibt aber inzwischen auch einen BBC-Channel bei Prime. Womöglich kann man es auch legal gucken. Ich weiß nur nicht, wo.
Guckt doch einfach. Ist das kürzer als Werwölfe?
Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist auch sehr lang, aber es sind halt wirklich super.
Geilere Leute.
Und geilere Leute auch. Da ist so ein Rugby-Spieler dabei, Joe irgendwas. Ich habe den Nachnamen vergessen. Also wer den googelt, weiß, warum ich auf den Namen jetzt noch... Also.
Hallo, hier ist ein Jens Sebastian aus Dresden. Erstmal finde ich euch super klasse. Ich höre euch ganz oft und schon lange. Und traue mich jetzt auch mal anzurufen, bin ein bisschen aufgeregt. Hab Sarah auch am Dienstag hier in Dresden gesehen, fand das ganz toll und war auch ein bisschen stolz, dass ich mich getraut habe, eine Frage zu stellen. Und wollte einfach mal fragen, ob ihr mal Alien After Earth besprechen möchtet. Ich weiß, ihr steht nie so auf Science Fiction, glaube ich. Aber es ist mega cool. Eine Auftragsliebe quasi. Die hat viele Poesieanteile und auch coole Fragen, die man sich stellt beim Gucken. Hat natürlich auch Horrorelemente, was ich mag, aber dazu kommt halt noch ein bisschen schlaue Geschichte.
Alien After Earth, wenn ich es jetzt richtig
After Hour. Also ich finde der Science Fiction grundsätzlich gut, wenn das so in so eine dystopische, was man Blödes mit Technik machen kann, Richtung geht. Alien klingt jetzt, als wären auch welche da. Das wäre für mich nicht so Science Fiction.
Wäre aber auch ein bisschen enttäuschend, wenn das Alien heißt und dann gar keine Aliens vorkämen, oder?
Ja, deswegen bin ich besorgt. Vielleicht ist das so ein Ding, dass man das wirklich Christian vorglotzen lässt und dann soll er sagen, ob es unsere Form von Science Fiction ist.
Yes, wobei es auch noch Unterschiede gibt, weil ich wirklich die meisten Formen von Science Fiction ablehne, aber das macht ja nichts.
Wollen wir schnell noch Parameter setzen, dass Christian genau weiß, ob es was für dich und für mich ist? Ab wann findest du Science Fiction denn okay?
Keine Ahnung. Ich hab keine Parameter. Also ich habe das, muss er einfach raten. Du hast Parameter, sag mal deine Parameter.
Naja, also ich will nicht so Bullshit. Ich will einfach glauben, dass das passieren könnte in weiterer Zukunft. Und da brauche ich jetzt aber nicht so, also es muss auch was Psychologisches dabei haben. Verrückte Sachen, wie man kann Kinder außerhalb von Körpern in so großen Eiern, da habe ich neulich, glaube ich, einen Film oder irgendwas gesehen, oder war das auch bei Black Mirror oder so. Sowas, dass es trotzdem um zwischenmenschlichen Kram geht, aber wie wäre es, wenn man tatsächlich jeden Menschen per App bewerten könnte? Das war mal so eine Black Mirror-Folge.
Ja, ja, ja.
In diese Richtung. Nicht Aliens kommen und halb Roboter, halb Mensch. Das ist nicht so meins.
Christian, also wenn...
Ja,
wenn,
Christian, bitte. Danke.
Oh Gott, er hört das natürlich erst Montag. Das kann sein, dass wir es dann
erst... Ja, das ist ja eh ungünstig. Das wollte ich vorhin noch sagen. Das ist ja die beschissenste Konstellation. Sollte er vielleicht einfach den Therapietermin ändern?
Also, ich meine, ist der Job. Es ist nicht so viel verlangt.
Aber das machen ja Leute. Leute müssen arbeiten und gehen danach zur Therapie, Christian. Im Notfall könnte ich mir aber auch vorstellen, unsere Aufzeichnung zu verschieben, weil der hat einen echten Wert, der Christian.
Ja.
Der soll erstmal seine Therapie fragen, ob das bitte ginge, dass man das, wann ist denn günstig für uns? Er hört uns Mittwochabend. Mittwochabend ist doch ein guter Tag.
Ja, absolut.
Okay, cool. Danke, Christian.
Hallo, hier ist Lilly Katharina und ihr redet gerade über, also beziehungsweise Sarah sagte gerade, sie würde gerne mal sehen, wie dieses Experiment mit den Spinnen und also mit den Spinnen und Drogen und ihren Spinnennetzen. Und es gibt nämlich einen Künstler, der heißt Brian Saunders und der hat verschiedene Selbstporträts unter diversen Drogeneinflüssen gemacht. Und das ist wild.
Wie heißt der? Steven Saunders?
Brian Saunders. Oh,
cool. Hast du schon vorhin angeguckt?
Ja, ist super. Also es ist scary und weird und ganz spannend.
Toll.
Kann man einfach googeln, gibt es seine Website, wo die alle abgebildet sind. Vielleicht kann man sogar noch mehr damit anfangen, wenn man selbst weiß, was verschiedene Drogen machen oder also Drogen auch im weiteren Sinne von Medikamente und sowas. Ich glaube, andere Leute können da sogar noch mehr das entsprechend interpretieren, aber es ist wild.
Ich frage mal Christoph, der hat ja die eine oder andere Erfahrung in seinen sehr jungen Jahren gemacht und der wird das bestätigen können. Ich gebe ein Update nächste Woche.
Genau, und ich packe vielleicht den Link einfach in die Shownotes. Vielleicht packen wir da auch dein YouTube-Ding rein mit dem
Dackel. Ja, das Video rein von dem Dachse und dann du schon, Hound.
Hallo, hier ist eine Katharina zum Thema Black Doves und Happy Valley. Finde ich mega lustig, dass ihr das beide Sachen in dem Podcast erwähnt habt, weil in beiden spielt die unfassbar gute Sarah Lancashire mit. Die spielt bei Happy Valley eben die Hauptrolle, Catherine Kaywood, diese Polizistin. Und nur wegen der habe ich Black Doves geguckt, weil da spielt sie Reed, die Chefin von Keira Knightley. Und einfach alles, was Sarah Lancashire macht, absolute Cook-Empfehlung, also unfassbar diese Frau, was für Sarah Mark Ruffalo ist für mich Sarah Lancashire.
Oh, jetzt muss ich schnell googeln, warte, sprich mal irgendwas, Stefan, sprich mal.
Die ist, ich kann das nur, ich habe ja diese Keira Knightley Sache nicht gesehen für Happy Valley und so kann ich das komplett bestätigen. Also Happy Valley ist eh toll, aber sie ist 95% der Tollheit ist einfach sie als Schauspielerin. Ich glaube, dass das auch speziell für sie geschrieben wurde, die Serie. Jedenfalls trägt sie das alles und ist...
Ich habe die noch nie gesehen.
Wie ist die Mutter? Weird. Dachte ich. Nee, die Chefin hat sie gesagt.
Ja, aber ich habe ja gar nicht aufgepasst. Ich habe jetzt nach Foto geguckt, weil ich hatte eine... Ja, ja.
Wie, die hast
Warte
du
mal, ich
nie
muss
gesehen?
Erst mal mein Eismikro richten. Moment,
natürlich
bitte.
Hast du die schon gesehen. Wir haben ja über Happy Valley gesprochen vor ein paar Jahren. Sarah.
Ja, vor ein paar Jahren.
Ja. Wir sind jetzt auch
Ich habe dir neulich vorgeschlagen, dass wir Amber Heard vs. Johnny Depp gucken und du hast behauptet, dass wir das vorgestern oder so schon besprochen haben.
Naja, nicht, also ganz so war es nicht. Vor 2 Jahren habe ich das besprochen und habe dir erzählt, ob du das gucken sollst.
Ach so, ich dachte schon, wieso macht nichts in meinem Gehirn wenigstens so ein bisschen...
Nee.
Hä, das kommt mir bekannt vor. Alter, du spielst mit meiner geistigen Gesundheit, Stefan. Pass ein bisschen auf, was du sagst.
Okay.
Okay,
okay. Tschüss, Caro, Katharina. Hallo, ich bin so voller Liebe, weil ich gerade bei der Lesung von der Sarah in Leipzig war zu ihrem Buch. Und es war so toll, dass ich jetzt auf der Rückfahrt gleich den Podcast hören muss. Und ja, ganz viel Liebe für euch. Und ich wollte eigentlich nur teilen, dass ich letztens bei Prime Video über so alte DDR-Kinderfilme gestolpert bin, dass es die da gibt. Also sowas wie Moritz in der Litfaßsäule, Carola Huflattich, das Schulgespenst und auch die dicke Tilla, das kann ich noch nicht. Und irgendwie war das in meiner Kindheit so totale Wohlfühlfilme und ich dachte, ach komm, guckst du nochmal. Und ich fand es total deprimierend und auch irgendwie sehr hölzern gespielt und total deprimierend und überhaupt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und mich würde einfach mal interessieren, was ihr oder ob ihr dazu eine Meinung habt oder nicht. Ich fand es auf jeden Fall irgendwie erschreckend. Und ja, apropos Kinderfilme, wenn ich groß bin, möchte ich so werden wie ihr. Nur leider bin ich schon groß, aber ja.
Süß, dass die Leute glauben, dass sie schon groß sind. Ihr könnt jederzeit noch werden wie wir. Vielleicht heben wir uns das ein bisschen für die Vorweihnachtszeit auf. Wir machen ja manchmal auch so Spezials. Wir könnten so einen Kinderfilm-Spezial gucken. Einen West-Kinderfilm von dir und einen von mir, wobei ich mich an keinen erinnere, den ich rewatchen würde. Aber ich würde mir einen von denen aussuchen, weil alles bimmelt in meinem Ohr, nur erinnere ich mich nicht daran.
Ja, total gerne. Ich kannte nichts, also noch, ich habe auch die Titel noch nie gehört. Ich kenne das, glaube ich, gar nicht, aber das spricht ja gar nicht dagegen. Ich
würde mal googeln, was so der bekannteste Ostkinderfilm ist, weil ich wüsste jetzt sonst nicht, wonach man es abgleichen soll. Und du checkerst mal entweder was dich wirklich berührt hat. Machen wir irgendwann mal in den, wenn es ein bisschen kälter wird draußen noch.
Ja, und jetzt sind wir auch durch mit dem Anrufbeantworter. Und
es waren gar nicht 35 Minuten, es waren 44. Was hat der denn für ein Problem? Ja, sorry, aber es war ein wichtiger Anrufbeantworter.
Genau, ihr könnt uns auch auf den Anrufbeantworter sprechen unter 030 68 wie die Generation, 40 wie die Räuber und 1937 wie das Geburtsjahr von Dieter Thomas Heck.
Oder das Baujahr meines Hauses.
Ach was.
Ich glaube, es stimmt nicht. Ich glaube, es war 39, aber es wäre irgendwie cool. Vielleicht können wir es einfach so wie Felix Bleibtreu. Irgendwann wissen die Leute nicht mehr, was stimmt und was nicht.
Du bist wirklich viel älter, als man denkt.
Mhm. So, mein Freund, ich war richtig Profi, ich habe mir richtig Sachen aufgeschrieben. Ich habe nochmal was über Sommerhaus der Stars aufgeschrieben.
Das kommt alles, wenn überhaupt, kommt das im Ultra-Bereich erst. Jetzt reden wir.
Und ich dachte, im Ultra ist es jetzt auch schon so voll, deswegen heben wir uns vielleicht alles mit Wien und so auf für nächste Woche.
Ja, ja, ja.
Weil jetzt können wir auf gar keinen Fall mehr reden, wenn es nicht um Fernsehen geht. Womit fangen wir an? Lass mal mit Babo anfangen, einfach um den Sturz heftiger zu machen.
Okay.
Soll ich? I don't care.
Mach du mal.
Mach du mal.
Also, Babo ist nur ein Film, ist keine Serie, eine 90-minütige Dokumentation, unter anderem von Juan Moreno, ein Kollege vom Spiegel. Das ist der Mann, der Klaas Relotius auch hat auffliegen lassen. Und es ist eine Dokumentation über Aykut Anhan, den man eher kennt als Haftbefehl. Einer der womöglich größten, berühmtesten, wichtigsten Rapper, der irgendwie für ganz viele Menschen, vor allem mit irgendwie Migrationshintergrund, eine unfassbar wichtige Identifikationsfigur ist. Man merkt, wie ich das zitiere, weil ich natürlich selber überhaupt keine eigene Ahnung, Meinung oder irgendwas dazu habe.
Ich hatte das Gefühl, dass der auch dein Babo ist, aber gut, jetzt hast du dich selber verraten.
Ja. Der hat ihn mehrere Jahre begleitet und das zeigt so ein bisschen das Übliche mit so Konzerten und hinter den Kulissen und sowas. Es zeigt aber auch den totalen Absturz, wie der an seinen ganzen Drogen, also seit der 13 ist Koks der. Die Nase ist inzwischen komplett deformiert und vermutlich irgendwie sein Gehirn auch. Und es gibt wirklich katastrophale Abstürze. Es geht zwischendurch. Man weiß gar nicht, ob es ein Suizidversuch war, aber jedenfalls war er schon mal so gut wie tot und ist dann irgendwie wiederbelebt worden, ist dann aber die Therapie es abgebrochen.
War ein Suizidversuch, hat er, glaube ich, gesagt. Er hat einfach rechts, links, bis wir durch sind.
Stimmt. Ich weiß gar nicht, wie viel man das spoilern soll, aber man ist wirklich sehr, sehr viel dabei, auch in seinen düstersten Situationen und es kommt am Ende auch im Film kurz vor, und Juan Moreno hat auch selber einen sehr lesenswerten Artikel darüber geschrieben im Spiegel, dass es wirklich irgendwie, dass er wollte, dass man all das sieht. Also auch in den krassesten Situationen, wo er wirklich...
Also Hafti wollte.
Hafti wollte, genau. Und insofern sieht man das alles und das ist der Film. Auf Netflix.
Genau. 1,5 Stunden Netflix. Es wird so ein bisschen, ist mit Zeit das Übliche, ne? So Originalaufnahmen, Zeitzeugen, Jan Delay, Peter Fox und alle anderen kannte ich nicht, sind aber auch alles Riesennummern.
Ein bisschen viel nach,
ein bisschen nachgespielt. Nach,
genau.
Genau. An Momenten, die man halt nicht hatte. Es geht ja irgendwann auch um seine Kindheit und so weiter und so fort. Ja, ist krass. Ist super krass. Ich wusste, ich habe davon gar nichts gehört. Und Christoph meinte, hat er mir aber erst danach gesagt, dass wohl die Kritik, ich weiß nicht, ob es eine Kritik ist, ist, dass das zu nah dran ist. Ist einfach zu nah dran. Ist zu dokumentarisch. Man könnte sagen, ja, wobei ich würde sagen, ist es einfach sehr nah dran und sehr dokumentarisch. Allerdings, eine Sache, die mich ein bisschen stresst, ist, dass er dann ganz am Anfang Hafti sagt, so und jetzt erzähle ich mal die Geschichte aus meiner Sicht. Und da bin ich immer ein bisschen unentspannt und denke, aber dann ist es, also oder er sagt die Wahrheit, nämlich seine Seite. Und dann denke ich immer, oh, bitte mach keinen Manipulationsfilm drauf, bitte lass, ich will das glauben, was jetzt passiert. Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Es fühlt sich dann nicht...
Vielleicht könnte ich noch mal kurz erzählen, dass er das beschreibt Juan Moreno auch. Also die Geschichte ist, dass also einer der Produzenten ist Elias Mbarek. Und eigentlich ist also Haftbefehl ist zu dem hingegangen mit einem Drehbuch für einen Fiction-Film im Grunde, glaube ich, über sein Leben. Und Elias Mbarek hat gesagt so Film über dich, super Idee, dein Drehbuch völlige Grütze, lass uns eine Dokumentation machen. Und dann war irgendwie halt im Grunde und Juan Moreno hat irgendwie das auch als zu Bedingung gemacht, dass er mitmacht, dass er bei allem dabei sein darf und im Grunde alles zeigen darf. Und aber ja, es ist in der Hinsicht weiß ich nicht, zu wie viel Teilen das sein Film ist im Grunde von er erzählt seine Geschichte. Aber ja, das tut er irgendwie auch, ja.
Und auf der anderen Seite, das ist ja der Punkt an der Doku, ist nicht so, dass der dabei besser wegkommt. Also am Ende dachte ich auch, ja gut, aber was könnte da jetzt die Promo hinter sein? Der Typ ist einfach so kaputt, dass gar nichts mehr geht. Der hätte davon in dem Sinne auch nichts außer Authentizität und davon bin ich ja wiederum Fan. Mhm. Ich finde das auf verschiedenen Ebenen ziemlich cool. Erstens auch, ich kenne Hafti nur wegen Hafti. Ich weiß, ich könnte keinen Song identifizieren, wenn der neben mir beim Rewe stünde, wüsste ich nicht, wer der ist. Insofern kommt dieser ganze Wissensdurst-Teil bei mir schon mal durch, dass ich denke, okay, dann beschäftigen wir uns jetzt damit. Wer ist das? Wie groß ist der? Ist der cool oder nicht? Ist der Bushido? Ist der gefährlich oder nicht? Also all das, nur den Input an Wissen über Musik und so, fand ich super befriedigend einfach. Plus, ich bin ja auch so ein bisschen Rap-Fan. Nicht so von den Worten, sondern mein Körper macht sofort, tanzt sofort, weil ich den Rhythmus so mag. Wir hören ja auch immer so, keine Ahnung, ob das noch cool ist, Apache und so. Einfach, weil wir das, glaube ich, mögen. Also das war super befriedigend. Und das ist so das erste Drittel erstmal wirklich so ein Video aus dem kleinen Haftbefehl. Ich nenne ihn Verwarnung. Wir haben sehr viel Zeit damit verbracht. Ja, der Jugendliche wäre Strafzettel und der Junge wäre Anhörungsbescheid. Wir haben bestimmt eine Viertelstunde damit verbracht, die Lebensphasen von Haftbefehl in sowas zu übersetzen. Und am Anfang denkt man so, ja, okay, hier war der Kind, hier hat er angefangen zu rappen, aha, alles klar, dann wurde er so berühmt ist der, der ist nicht verlässlich, hahaha. Und dann schwenkt das gar nicht überraschend, aber sehr stark rüber in was bei dem so los war als Kind und wie kaputt der eben wirklich ist. Und das hat eine ganz andere Qualität als der erste Teil, sodass man kurz so ein bisschen überrascht ist und dann wird das so deep, dass ich habe die ganze Zeit emotionalen Milcheinschuss, das ist total kacke, weil ich wirklich immer denke, Alter, oh Gott, und auf dich muss man doch eigentlich aufpassen. Und dann hat es, ich will jetzt nicht, ich schließe es noch ab, natürlich ist wie für die meisten Menschen, glaube ich, gibt es einen Moment, wo der Reinhard May, ein Reinhard May Song, den ich gar nicht kenne, singt in meinem Garten. Und ich habe original angefangen zu weinen. Christoph hat rausgefunden, dass der Song jetzt seit ever überhaupt in den Charts ist, auf Platz 15, wahrscheinlich deswegen. Und ich glaube, ich habe zumindest dieses Jahr, und das war ein anstrengendes Jahr für mich, nichts gesehen, was mich mehr berührt hat, als wie Hafti komplett, also das war super krass, diesen Song singt. Und dass das, was mit mir, ja, it's a lot, die Doku, sage ich jetzt erstmal, um das Paket zuzumachen. Mach du mal, bring du mal Ordnung rein.
Nee, also ich habe ein Problem damit. Die ist super Hochglanz. Und das ist ja irgendwie auch was Gutes. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass das alles irgendwie Teil von so einer Inszenierung ist. Und dass er selbst, wenn er sich also nicht Inszenierung im Sinne von Fake, ich glaube schon, dass das alles so echt, also nicht gespielt, aber im Sinne von, oh, und wir machen da jetzt eine richtig, das ist wohl auch richtig viel Geld da drin, und wir machen eine richtig geile, super Hochglanz-Netflix-Doku draus. Und das nervt mich irgendwie, weil das auf eine Art, obwohl der sich wirklich ganz, ganz am Boden zeigt, das trotzdem irgendwie in seinen Heldentum
gut aussieht.
Ja, auf eine Art. Also die Nase sieht aus keiner Perspektive mehr gut aus, aber das ist mir irgendwie zu schick. Und ich habe auch ein bisschen Problem damit, wie viele Gründe genannt werden, warum der so kaputt ist. Und das steht mir jetzt natürlich überhaupt nicht an zu beurteilen. Also ja, die Familiengeschichte ist krass und was der erlebt hat und so. Und dieses Thema Suizid scheint auch so in der Familie zu liegen, dass wir dann an irgendeiner Stelle auch mal thematisieren. Das steht mir überhaupt nicht an zu sagen, wenn dir das passiert ist, dann darfst du aber später nicht selber so ein Typ werden. Aber gleichzeitig werden so viele Entschuldigungen für den genannt, warum der einfach auch scheiße ist. Und der ist als Vater auch, sagen wir nicht da, um es jetzt nicht scheiße zu nennen. Der ist als Vater nicht da, der ist als Ehemann nicht da, der ist als Künstler nicht da. Und dann sagen aber die ganze Zeit so Leute auch so Sachen wie, naja, sein Problem ist, der liebt einfach die Menschen viel zu sehr. Und der kann nicht zuverlässig sein, weil er sich immer um seine geliebten Menschen kümmern muss und dafür da sein muss, dass die alle irgendwie gut sind. Irgendein anderer Rapper sagt auch sowas wie, das ist in diesem Showgeschäft, du musst immer lächeln und du kannst aber nicht immer lächeln. Und dann kaufst du dir halt so ein Lächeln mit Drogen und sowas. Das ist alles nicht falsch. Ich will gar nicht sagen, dass an all dem nicht irgendwie was dran ist, aber wie viele Ausreden dieser Film auch dafür aufbaut, dass dieser Typ so, also sagen, also unzuverlässig. Ich versuche jetzt das gar nicht so groß zu sagen, weil ich meine das schon ernst, dass mir da auch kein Urteil drüber wirklich zusteht im Grunde. Aber der ist kein guter Typ.
Nee, der ist kein guter Typ, aber ich habe nicht das Gefühl, dass, also du hast recht, das wurde alles gesagt, aber ich empfinde das nicht als Entschuldigung, sondern oder als Ausrede, sondern als Erklärung. Und das ist ja tatsächlich immer noch mal ein ziemlich großer Unterschied. Und genau wie du sagst, wir können nicht entscheiden. Also und davon abgesehen ist dem so viel Schüssel passiert, dass ich denke, ja Mann, du darfst all das sein mal drei. Plus das Problem ist ja auch, wenn du schon anfängst mit 13 mit Kokain, dann ist der Rest des Weges ja sowieso am Arsch. Also dann ist auch egal. Ich empfinde, also das ist eine Sache, die mich auch gestresst hat, wie kacke der vor allem als Familie ist und zu der Frau und dann kommt er nicht und dann fahren die in Urlaub und dann beschließt er spontan doch nicht mitzukommen oder erst später oder irgendwas. Da wurde ich auch so ein bisschen unentspannt, dachte dann aber auch, ey, aber dann geh doch da weg, sei doch nicht bei dem. Dann kann es ja genauso gut alleinerziehend sein. Aber das schickt mir ja auch nicht zu sagen, was die Frau machen soll. Klar ist der ein Honk und ich fand es jetzt auch gar nicht super witzig, all diese Unzulässigkeiten, die da auch porträtiert werden. Die waren mir aber irgendwie so ein bisschen wurscht, weil ich schon beeindruckt davon war, wie sehr der einfach dann Bock hatte auf, ey, dann zeig's halt. Irgendwann will, wer immer ihn filmt, ich weiß nicht, ob das Juan Moreno ist, sagt, ey, Alter, ich muss jetzt mal gehen, du bist, das hier ist gerade so kaputt, ich denke, ich hör mal auf. Und der sagt, nein, lass die Kamera hier, lass das Mikro hier und dann streiten die darüber. Du kennst mich ja, sowas liebe ich hart. Da sehe ich keine Inszenierung, das meinst du auch nicht, das weiß ich. Und die Sachen haben mich so viel mehr angepackt und mich das bewundern lassen. Und ich war die ganze Zeit so, ja Mann, Alter, ganz genau. Und er meinte, aber warum soll ich denn lügen? Ist doch Bullshit, bringt doch alles nichts. Das hat mich so berührt, die Bereitschaft einfach zu zeigen, hier bin ich. Ich meine, das fängt ja schon so beschissen an. Das ist so beeindruckend. Der Anfang ist so beeindruckend. Du siehst Hafti von heute und denkst, also gut, ich hätte es bei jedem Hafti gedacht, wer ist dieser Mann, der sehr, 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 sehr kaputt aussieht und gar nicht mehr sprechen kann. Und dann gibt's einfach einen Schnitt zu ein Jahr vorher, wo exakt der gleiche Dude in halb alles, halb so viel, halb kaputt, halb dick. Und da dachte ich auch so, oh, geil, das musst du auch erstmal machen. Also ich habe totalen Respekt davor, dass er sagt, I don't care, zeigt die Scheiße. Und ich habe auch geil Respekt natürlich, wie alle ja, auch vor diesem Kindheitstrauma. Und ja, daraus entstehen scheiß Menschen. Aber ich habe immer das Gefühl, wenn die zulassen, dass man dabei zugucken kann, dann sind sie gleich halb weniger scheiß, sondern sagen einfach, ey, es geht irgendwie nicht anders, ich krieg das nicht hin.
Also ich verstehe das, aber ich glaube, bei dem letzten Punkt bin ich so ein bisschen skeptischer, weil ich nicht weiß, ob das nicht einfach sein naheliegender nächster Vermarktungsschritt war. Es ist die reine Unterstellung und wie gesagt,
es liegt auch... Naja, es ist Flucht nach vorne, die man auch geil vermarkten kann. Das ist genau. Also beides.
Exakt.
Es ist nicht gelogen von ihm und die Frage ist, ist es verwerflich, das daraus eine Vermarktung zu machen, das kann man sich...
Exakt. Genau, und auf eine Art stört es mich dabei halt auch, dass das, was ich am Anfang meinte, dass dieser Film so Hochglanz ist, das kann man dem Film auch nicht ernsthaft vorwerfen, weil warum das nicht geil inszenieren? Aber dadurch ist es halt auch so von Anfang an...
Nee, du hast recht, es macht was mit einem... Darüber habe ich nicht nachgedacht. Ich finde es schön, wenn es schön aussieht, weil es einfach... Ich liebe so Ästhetik und so, aber du hast recht, es macht so ein ganz bisschen, dass man denkt, aber stimmt es wirklich? Obwohl das überhaupt nicht miteinander zusammenhängt eigentlich, aber es gibt einem so einen ganz blöden kleinen Beigeschmack, der nicht hilfreich ist, wenn man sich nicht sicher ist, ob Sachen inszeniert sind oder nicht.
Ich würde gerne einen Satz vorlesen. Samira El-Wazil, die von mir heißgeliebte Samira, die hat im Spiegel auch ein Stück darüber geschrieben, unter anderem auch über die Rolle der Frau. Also darüber wird halt auch irgendwie heiß diskutiert, die sich sehr, sehr verletzlich zeigt, die diesen ganz traurigen Satz sagt, dass sie eine fast alleinerziehende Mutter ist. Und Samira hat dann einen ganz tollen Satz geschrieben, man kann Samira so schlecht vorlesen, weil die Sätze halt auch immer ein bisschen kompliziert sind. Ich möchte es trotzdem machen. Babo zeigt, was geschieht, wenn ein transgenerationaler Kreislauf aus toxischer Männlichkeit, gesellschaftlicher Marginalisierung und existenziellen Traumata nicht aufgearbeitet wird und eine Musikindustrie von diesen Wunden profitiert, solange der Künstler auf der Bühne nicht verblutet. Mhm. Und it's a lot, vielleicht müssen Leute den Satz auch nachlesen, aber ich finde, da steckt so viel drin aus diesem, also das auch ernst zu nehmen, was der alles repräsentiert, was der also als Symbol repräsentiert für die Menschen, die ihn hören, und was der selber für ein Päckchen mit sich rum, Päckchen ist auch ein bisschen verniedlich, was der für ein Packen mit sich rumtragt. Und gleichzeitig natürlich, also die Musikindustrie tritt er eigentlich in dem Film als sehr positiv auf. Also er hat so mehrere Leute, habt ihr vergessen, wie der heißt, der ihn wohl von Universal, der ihn da wohl die ganze Zeit betreut und der ein paar sehr schöne Sachen sagt und der irgendwie menschlich anscheinend auch eine wichtige Unterstützung ist und nicht nur irgendwie sein Musikmanager und so. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch, dass diese Leute ihn irgendwie, gut, er lässt sie halt auch immer wieder hängen, das ist vielleicht die Gerechtigkeit dann. Also von der letzten Platte sollte, es gibt irgendwie 5 Single-Auskopplungen, es sollte zu jeder ein Video geben und in keinem einzigen dieser Videos kommt er vor, weil er nie erschienen ist. Also insofern fickt er diese Musikindustrie, glaube ich, auch ganz gut, die ihn dann natürlich trotzdem irgendwie vermarktet und ausnutzt und so. Also ich sage das auch deshalb, weil bei all den Problemen, die ich mit dem Film habe, es ist natürlich super spannend. Also den zu sehen, das anzugucken, sich mit Hafti zu beschäftigen, alles total, also ich würde es trotzdem empfehlen. Und dann,
ja, also ich möchte es noch mehr empfehlen sogar. Ich fand es einfach nur super, ehrlich gesagt. Da bin ich so ein richtig emotionaler, klassischer, nicht so sehr bereitwilliger, reflektierender Zuschauer, weil ich dachte, krass geil. Aber es ist auch wirklich sehr, sehr bedrückend. Das will ich nochmal sagen. Das ist jetzt nicht, also es ist vor allem bedrückend. Nicht nur krass, sondern so, dass man echt denkt,
Und ich war ein bisschen erleichtert, dass es nur ein Film ist. Ich habe das gestern Nachmittag erst angefangen zu gucken und wusste jetzt vorher nicht, ist das ein 5-Teiler, ein 7-Teiler, wie viele Folgen Haftbefehl muss ich jetzt gucken. Wahrscheinlich hätte man aus dem Material, ich wette, man hätte daraus auch einen 6-Teiler machen können. Und ich finde es sehr schön, weil es ist eigentlich ziemlich kompakt. Also es ist genug Drama und Emotionen drin.
Super viel drin, aber kompakt, ja.
Das fand ich sehr angenehm.
Ja. Apropos, Achtung, das wird richtig gut jetzt. Apropos 5 Folgen und einfach zu deep für eine Doku, zu nah dran, kommen wir jetzt zu den Lochis, die so nicht heißen, sondern die Serie, ach, das ist jetzt, wo ich mir nichts aufgeschrieben habe, wegen dem Eis. Oh. Ich zitiere aus meinem Kopf. Teen Star Dilemma, eine Dokumentation bestehend aus 5 Teilen, stimmt's, läuft in der ARD-Thek, stimmt's,
ZDF.
Läuft in der ZDF. Stimmt's?
Yes.
Und es ist eine Dokumentation über die Lochis, die ich auch nur namentlich kannte, aber nicht so richtig. So Teenage-2-Zwillinge, die YouTube super früh für sich entdeckt haben und da total viel Quatschi gemacht haben und auch lustigen Quatschi und einfach damit gespielt haben. Und die waren dann irgendwann so riesige Stars mit Musik und Pipapo und waren immer die Lochis. Und jetzt sind die Lochis ein bisschen älter geworden und möchten gerne Hero sein. Das ist eine Band, eine Indie-Band, wie die sich das vorstellen. Vom Sound so ein bisschen an Mai Kantereit. Wir haben sehr tiefe Stimme und super diepe Gedanken und jeder hat eine Gitarre. Und damit möchten die gerne weiter berühmt werden oder wieder berühmt werden oder so neu anders berühmt werden. Und im Grunde zeigt das den Weg, was man für Probleme hat, wenn man nun mal die Lochis war und auf dem roten Teppich niemand sagt, hi Heiko und Roman, denn so heißen die in echt, deswegen Hero, sondern man immer sagt, ey, ihr seid doch die Lochis, stürmt's. Deren Probleme damit, aber auch, würde ich behaupten wollen, mit der eigenen gar nicht so Gutseiung, das hilft auch nicht so richtig dabei. Und dann ist es im Grunde der Struggle der beiden mit, es kommen auch, also sie werden begleitet bei allem Möglichen, bei Studioaufnahmen und so weiter und so fort. Es kommen auch da, insofern ist es ein bisschen ähnlich wie Babo, nur halt echt ganz anderes Ende der Geschichte. Kommen auch so Plattenbosse zur wie heißt das, zum Dürfen reden, die ich auch ein bisschen weird finde und ja, auch so ein bisschen Zeitzeugen. Richtig ist im Grunde, ja, nur dass die sich 5 Folgen genommen haben, ja.
Genau, die war wohl, die Filmemacherin heißt Caroline Genreit und die war wohl 5 Jahre, glaube ich, sogar dabei.
5 Jahre bei dir, ich habe ja jetzt nur wegen meinem Eismikro nur 2 Folgen geguckt, ist dann jede Folge 1 Jahr oder
nee,
was?
Nee, das geht so durcheinander, es geht nicht so chronologisch.
Okay.
Also du wirst vielleicht lachen, aber von den beiden Dokus, die mich emotional gekriegt hat, ist diese.
Wir sind so verrückt, wir zwei, what?
Ich finde das wahnsinnig schön und rührend und interessant und toll gefilmt und alles. Und ich kenne die Lochis auch eher nur so als Namen, weil die halt furchtbar nervige, also alles, was irgendwie schlimm war an YouTube, dass einfach irgendwelche Leute irgendwas machen, was gar nicht toll ist und Superstars werden. Also alles, ich habe das nur so sehr am Rande mitgekriegt, als was eigentlich Nerviges. Ich habe am Anfang auch gedacht, was für ein super Luxusproblem. Ach, oh ja, du warst so berühmt und jetzt musst du dich neu erfinden. Buhu, das ist schwer und da soll ich mich jetzt für interessieren. Und das hat mich wirklich gekriegt und die beiden sind so reflektiert, das wird auch später immer noch mal tiefer. Also ich habe das Gefühl, ich habe 4 Folgen, die 5. habe ich noch nicht geguckt. Du guckst denen auch wirklich so beim Nachdenken zu. Also es gibt so Momente, wo die dann da irgendwie sitzen oder der eine von beiden und du wirklich siehst, wie er das reflektiert. Und dieser Versuch, also die irgendwann feststellen, sie können nicht mehr die Lochis sein, weil sie sind nicht mehr die Lochis. Und dann ist diese merkwürdige Frage für alle, für die du die authentischen Lochis warst, ist dann das, wenn du da sagst, wir sind jetzt aber was anderes, bringt das diese Frage nach Authentizität nochmal auf so eine ganz andere Ebene. Die anderen sagen, aber ihr wart doch als Lochis authentisch und jetzt wollt ihr was anderes sein. Und das ist wahnsinnig reflektiert, wie die dann später beschreiben, das kommt erst so in Folge 4 oder so, wie die halt versuchen, so einen harten Cut zu machen, den es auch, glaube ich, braucht, und dann aus dem ganzen Uncoolsein plötzlich super cool zu werden und dann merken, das sind wir vielleicht aber auch gar nicht, wir sind gar nicht die super coolen Jungs, wir sind nicht mehr die Lochis, wir sind aber auch nicht die super coolen Jungs und irgendwie da so versuchen, ihren Weg zu finden. Und mich hat das, also in einem Maße, was ich auch vorher nicht gedacht hätte, wirklich interessiert und berührt und beschäftigt.
Ah, dann hätte ich mir vielleicht noch die 3. Folge gönnen sollen, weil ehrlich gesagt gehe ich so mit der gesamten ersten Hälfte, die du gesagt hast, komplett d'accord, weil mich fängt sehr schnell an zu nerven, dieses, genau was du sagst, dieses, oh Mann, jetzt müssen wir nochmal ganz von vorne anfangen wie normale Musiker. Die ganze Zeit will ich so sagen, ja, ey, so läuft Showbiz normalerweise oder Musikbusiness, ne? Du machst deine Songs und du findest raus, was die Leute mögen und du spielst vor kleinen Leuten und dann muss man mit Plattenfirmen kämpfen und ja, welcome to the real world. Und das geht mir so hart auf den Sack, dass ich nicht so richtig Liebe für die finden kann. Aber auf der anderen Seite denke ich auch dauernd schon in den ersten 2 Folgen, geil, wie erwachsen die jetzt wirklich sind. Da die Gedanken, weil zum Beispiel die Musik finde ich voll gut. Ist genau ich mein auch. Ding von
das,
Mucke.
Das wollte ich auch noch
sagen.
Das
die Texte.
Hat mich, ja.
Ne? Es klingt toll und dann hast du da diesen blöden Plattenboss, dessen Job es auch ist, daraus Geld zu machen. Aber der sitzt dann da und macht's auch nicht einfacher. Die sind super unsicher, was ihre Songs angeht. Ich finde jeden, der so angespielt wird, erstmal geil. Und der sagt nach so einer Listening-Session auch, das ist auch psychologisch so kacke, selbst wenn er alle Songs, die er da gehört hat, kacken finde würde, könnte man doch anfangen mit, hier, der eine, da könnte ich was sehen. Stattdessen fängt er an und sagt irgendwie, ja, ich habe schon mal 3 Songs gesehen, die richtig scheiße sind, wo es gar nicht funktioniert. Und den dann die Diepe wegnehmen will und der will dann, glaube ich, grundsätzlich braucht er wenigstens 1-2 Hits, damit man den Rest so mitschleifen kann. Und das ist eklig. Aber daran sind sie auch, finde ich, ein bisschen selbst schuld, denn so funktioniert halt Indie-Mucke nicht. Bei Indie-Mucke machst du nicht mit deinem ersten Album bei, was weiß ich, wo der Herr ist, Universal,
Sony.
Ja, genau, Sony oder so mit gleich 3 Singles. Und da denke ich so, ja, da sind die aber auch zu ungeduldig. Ich finde, die haben das Talent und die Birne dafür, das zu machen. Aber ja, dann müssen sie auch ihre 7-8 Jahre Indie-Dreck im KitKat-Club spielen, hinter sich bringen.
Ich glaube, das tun sie jetzt auch. Ich habe mir übrigens wörtlich aufgeschrieben, dieser schreckliche Sony-Manager. Wuh.
Und so ein unsympathischer Arsch.
Ja, wusste der wohl nicht, dass er gefilmt wird?
Ne? Da, also ich war wirklich richtig erstaunt darüber, aber der Mann merkt ihm auch so die Ungeduld an. Der ist, man merkt, dass der die nicht leiden kann und das hilft auch nicht. Und der, man merkt, dass der die Lochis haben will, unterm Strich.
Und auf eine gewisse Art ist es halt doch schwerer, also dann nochmal jetzt, also als wenn du bei Null anfängst, weil alle Leute halt sagen, ihr seid doch die Lochis. Inklusive dieser, hast du noch die sehr, sehr unvorbereitete 1Live-Moderatorin gesehen?
Ja. Aber auch da war ich gespalten. Kann sein, dass ich nicht ganz aufgepasst habe. Aber ich hatte das Gefühl, die waren doch da auch. Die haben doch da nichts zu tun gehabt. Das, oder? Die waren, sind ja, das war doch auch so ein bisschen Teil ihres Deals. Wir gehen hin, wir sind nicht nominiert, wir machen nichts. Irgendwie ist weird, da zu sein.
Ja.
Dann gehe ich davon aus, dass aber auch nicht jeder weiß, dass die Lochis kommen und da irgendwas anmoderiert ist. Und dann erwarte ich von der Moderatorin nicht, dass sie diese Jungen, die Männer, die jetzt schon einen Bart haben, dass die irgendwas über die wissen.
Ja,
doch.
Also,
ich weiß nicht, wie da die Situation war. Angenommen, da stehen einfach nur zwei Typen, die niedlich aussehen und die erkennt nur aus, weil Hero ist zu dem Zeitpunkt ja niemand. Hero arbeitet da auch nicht. Dann kommen da zwei Dudes und die erkennt aus ihren eigenen Kindheitstagen noch, hey, seid ihr nicht die Lochis? Dann macht das Sinn, genau das zu sagen. Und da war,
aber,
ich verstehe, dass die angefressen sind darüber.
Ich glaube, das ist halt
ich will auch nicht.
Sorry, sag du.
Nee, ich will auch nicht, dass Leute jetzt noch zu mir kommen und sagen, ey, wie war stimmt's? Und ich habe zwischendurch 5 super traurige Bücher geschrieben, 800 Podcasts gemacht. Aber it is what made us popular. Und ich finde, man kann es Leuten zumindest nicht übel nehmen. Wenn du in der NDR Talkshow sitzt und Barbara Schöneberger nur über die Lochis sprechen will, I get it. Aber da fand ich es nicht schlimm. Da fand ich es ein bisschen überempfindlich.
Ich finde nur, den Punkt wollte ich machen. Ich glaube, dass es auf eine etwas paradoxe Art schwieriger ist, für die jetzt normal als Indie-Band oder was auch immer Karriere zu machen, weil halt alle sagen, ach, ihr seid doch die Lochis. Und die alten Fans vielleicht nicht mitgehen und neue Fans sagen so, what, die Lochis. Und die finden übrigens auch ganz schöne Bilder dafür. Der Heiko sagt das, glaube ich. Nee, sagt, ich weiß es nicht mehr. Eine von beiden kann die auch ehrlicherweise nicht auseinanderhalten.
Nein, aber
das
sind
ist auch nicht, das ist auch nicht nett. Könnte man auch, aber wie auch immer.
Ich kann die untereinander aushalten, weil einer ist doof und einer nicht, finde ich.
Okay.
Aber ich sag nicht wer, mach weiter.
Der beschreibt das, dass es wie beim Mario Kart spielen ist, deren Leben. Du siehst, wenn du Mario Kart fährst, wenn du mehrere Runden fährst, das als Geist eingeblendet, dass dich selbst als Auto vor dir in der Runde vorher, die du schneller gefahren bist.
Mhm.
Und das ist so deren Bild, wenn die da jetzt so mittelerfolgreich sind und die ganze Zeit ihren Supererfolg von vorher sehen. Und ich glaube, du musst es auch deswegen weitergucken, du musst zumindest die 4. Folge gucken, die haben halt Ultras als Fans, das sind Ultras. Und da denkt man, und es wird dann, es ist ganz toll, weil man am Anfang auch, oder Mann, also ich mit den Augen gerollt habe, weil die halt auch so, ach, und wir gehen auf jedes Konzert mit denen und die sind so wichtig und wir sind seit 500 Jahren dabei. Und dann lernt man lieber ein bisschen kennen und zum Beispiel darüber, dass so eine Clique, die sie da begleiten, die alle erzählen, dass sie in der Schule nie so richtig Anschluss gefunden haben an andere, die sind auch so ein bisschen uncool und sowas. Und die haben dann einander gefunden über ihre Liebe zu den Lochis damals. Und das ist jetzt so deren Leben und so mein ganzer erster Reflex von Joch, Leute, wirklich, ist das ist euer Leben, zerbröselt es dann, weil es so schön ist zu sehen, wie die einfach, wie deren Freundschaft daraus besteht. Und es geht gar nicht so sehr um die Lochis, sondern halt auch um deren Freundschaft untereinander.
Community.
Genau.
Darauf basiert der Erfolg von Taylor Swift, weil die halt ein Nerd ist oder war. Und einfach auch im Grunde wie Hafti, ne? Ich habe auch nochmal darüber nachgedacht, wie dachte ich erst bei der Hafti-Doku kurz, oh, jetzt hat der so ein Gucci-Shirt an, wie all das immer ist. Und dann ist mir eingefallen, nee. Dem ist die Marke nicht wichtig. Dem ist wichtig, den Leuten zu sagen, selbst so eine asselige Ranze wie ich kann sich das, wenn man mal selber ist, irgendwann leisten. Dieses ganze Aufruf von hier, ich zeig euch damit nur, wenn ihr wolltet, könntet ihr. Ich mag es auch nicht in dem Sinne. Und so ist Taylor Swift ja auch. Die hat einfach alle Nerds, all die Mädchen, die entweder zu groß oder zu dünn oder zu weird oder sich für Astro und Steine polieren interessiert haben, eingesammelt, sodass die wissen, dass die nicht alleine sind. Und so funktioniert im Grunde auch meine Zielgruppe und unsere auch. Also das, dafür bin ich eh zu haben, brauchte aber eine Weile, um zu kapieren, dass das eben nicht oll oder peinlich ist, sondern dass das eine Riesennummer ist.
Und es ist ganz rührend und offen. Irgendwann spricht Heiko oder Roman, keine Ahnung, darüber, über diesen Punkt, wie uncool sind womöglich unsere Fans. Und dass man so einen Vergleich hat, so bei anderen coolen Indie-Bands, wen hast du da in den ersten Reihen stehen, die super coolen Typen. Und die das Publikum in den ersten Reihen von denen sind halt uncoole Mädchen oder junge Frauen. Und wie er das dann aber diskutiert, warum er das so schlimm schlimm findet, schon diese Kategorisierung, die Fans miteinander zu vergleichen. Und das wird dann auch eine ernsthafte Diskussion darüber, dass die beiden in der Schule gemobbt wurden. Der eine hatte krasse Probleme mit Akne und sowas. Mhm. Und es gibt dann einen Song, den sie singen, habe ich jetzt vergessen, welcher heißt, wie er heißt. Und da wird die ganze Zeit nur das Publikum gefüllt. Da geht's um Mobbing. Und so Wunden, die bleiben und dass man vorsichtig sein soll mit anderen, weil du weißt nicht, wo die Wunde ist. Und wenn die erstmal blutet, dann blutet die. Und während die das performen, und dieser Song, finde ich auch völlig okay, wird komplett das Publikum, genau diese Mädchen gefilmt, die mitgrölen, die weinen, die so empowered ja. sind, weil sie das zusammen mitsingen. Und das ist wirklich, wirklich, also mich hat das wirklich berührt und ja. ich war da nicht drauf vorbereitet.
Nee, aber das ist wirklich, ich merke das immer mehr auch bei den Lesungen, wie, wenn man älter wird, merkt man das mehr. Früher will man einfach nur, dass einen irgendjemand gut findet, damit man sich nicht so kacke fühlt. Und jetzt wird das irgendwie deeper. Zu mir kommen ja auch Frauen und weinen beim Signieren, weil ich deren ADHS angesprochen, was auch immer diagnostiziert habt. Und für die, den will man von der toten Mutter erzählen. Den anderen nicht. Man kann die nur leider nie so richtig trennen voneinander, also im übertragenen Sinne. Aber diese Beziehung, ich fühle das inzwischen so hart. Und ja, ich finde, also jetzt habe ich direkt Lust, das gleich noch ein bisschen weiter zu gucken, weil diese Ansätze von geil reflektiert sein sind von Anfang an da. Die Gedanken, die sie sich machen, sind schlau, aber sie sind auch noch so jung. Also ein Teil von mir will richtig helfen, weil es ist nicht gar nicht so schwer, die Lochis und das zu sein, weil man muss sich ja gar nicht entscheiden. Die waren einfach, ich fand die gar nicht nervig, als ich die Rückblicke gesehen habe, zu was die auf YouTube gemacht haben. Das kriegt genau mein Kinderherz im Sinne von, keiner guckt zu, man kann sich selber filmen, komm, wir gucken mal. Das fand ich schon geil. Das sind für mich wirklich jung, wie heißt das, YouTube-Pioniere.
Ja, ja,
aber
ja.
Man muss doch, man kann doch auf dem roten Teppich sein, weil Lochis sind sie dennoch. Das ist der Nachname, das ist jetzt ja noch nicht eine andere Band. Ja, das waren wir früher und jetzt sind wir aber älter und jetzt wollen wir, wir sind die Lochis, machen eine Band namens Hero. Irgendwann kriegt man das schon raus. Aber dass sich so sehr dagegen wehren, gleichzeitig aber den Erfolg wollen, geht nicht. Und es wäre so viel einfacher, auch damit hausieren zu gehen. Man ist so weit weg von den Original-Lochis, dass einem eigentlich auch gar nichts passieren kann. Niemand kann von diesen halbwegs erwachsenen Männern erwarten, dass sie jetzt noch Firecracker in eine Mülltonne stecken.
Nee, aber sie strugglen halt damit und sie finden teilweise auch ganz schöne Auswege. Also sie haben, das erzählen sie halt irgendwann, dass sie gemerkt haben, so diese ganz coolen sind sie auch nicht. Das ist auch dann irgendwie nur so ein Act. Und jetzt versuchen sie halt so zu sein, wie sie jetzt sind und spielen dann aber auf bei den Konzerten dann so einen alten Lochis-Song und haben sie irgendwie so ein Rad, was sie drehen, wo so vier Songs drauf sind. Und moderieren das ganz toll auch an im Sinne von, das ist einfach unsere Kindheit und es ist auch eure Kindheit und das gehört irgendwie dazu und deswegen machen wir das. Und
weil das ist eigentlich, warte, ich dachte gerade, ich finde das doof, aber dann ist mir eingefallen, ich finde das nicht doof.
Nee.
Vor allem, wenn das auf so einem Rad ist und man auch noch wie so ein kleines Zusatz, so wie Oasis dann vielleicht doch einmal nochmal Wonderworld spielt, auch wenn wir den Rest vom neuen Album hören müssen. Aber stimmt schon, du kannst nicht ignorieren, dass dich das groß gemacht hat. Aber das meine ich ja nur nicht so geil, wie die das dann machen. Nicht das loswerden, sondern sagen, ja, das waren wir und da darfst du auch nicht vergessen, die Fans wachsen doch mit, die wollen ja auch nicht mehr jemanden sehen, der Firecracker in der Biomülltonne macht.
Na, ja, halb wahrscheinlich, ein paar schon. Aber
ja, ach, die Fans sind vor allem verliebt, das ist ja immer so, das muss man einfach so sagen. Die Mädels können denen sich vorstellen, als du bist ein guter Mensch in meinem Leben und die wollen ja jetzt keine 12-Jährigen mehr. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass die alle mitwachsen. Meine wachsen auch mit. Damals waren wir noch alle, keine Ahnung, Anfang 20, irgendwie funktioniert das Leben, jetzt stehen wir alle mit Perimenopause rum und sind erschöpft. Die wachsen mit, wir haben alle immer die gleichen Probleme, das ist toll.
Was ist das für eine Menopause?
Nur weil du nicht weißt, was Perimenopause ist. Das vor der richtigen Menopause, was alle anderen ignorieren.
Okay. Also von mir sehr große Guckempfehlung, auch einfach mal, also du, ich verstehe schon auch, dass du nach zwei Folgen deutlich skeptischer bist. Ich war schon, also es wird auch besser. Also ich finde, ich war auch verblüfft, dass ich jetzt mir auch,
glaub,
das habe
ich
vorher
dir sofort.
Auch, hatte ich nicht auf dem Zettel, dass das fünf Folgen sind, hatte ich auch nicht auf dem Zettel. Aber ich fand es dann wirklich erstaunlich befriedigend, auch das zu gucken.
Ich werde einfach weitergucken jetzt.
Yes.
Ich hatte auch nicht das Gefühl, das nicht weitergucken zu wollen. Das Eis hat mich nur so abgelenkt. Aber es ist ein bisschen ärgerlich, weil dann hätte es tatsächlich wahrscheinlich so einen Umschwung gegeben. Weil,
ja, aber vielleicht auch
kann ich ja noch weitergucken.
Genau. Also jetzt machen wir hier mal Schluss und gehen rüber in den Darkroom, weil wir haben noch so viel auf dem Zettel. Und das machen wir alles.
Aber vielleicht verschieben wir auch ein bisschen was, das ist zu krass. Ich wollte mich noch bei Lennart und Billy bedanken, aber auch entschuldigen heute, weil ich nicht weiß, das Mikrofon ist nicht mit dem Lennart abgesprochen. Ich weiß nicht, ob der Fan ist vom Sound des Eises. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Problem ist, denn dahinter ist ja ein echtes Mikrofon für alle, die ernsthaft denken, dass ich einfach nur ein Schaumeis spreche. Und wir gehen jetzt in den Darkroom, in dem ihr auch könntet, wenn ihr auf kleinesfernsehballett.de eine Ultramitgliedschaft abschließt. Tschüssi! Genau.
Bis gleich!